Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.
Guten Morgen und herzlich willkommen zu Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport. In der gleichen Besetzung, es ist Folge 21. Dirk lacht schon.
Ihr müsst wissen, dass der Robert mehrere Anläufe gebraucht hat, weil er immer angefangen hat mit herzlichen Glückwunsch, wollte er sagen. Herzlich willkommen auf jeden Fall.
Jetzt klappt's.
Also herzlich jetzt willkommen klappt's. Zur 21. Folge.
Genau, und Besetzung wie immer gleich. Den Kollegen, den Sie gerade gehört haben, das ist der große Schlamann, unseren Schalke-Reporter. Und ich bin Robert Gerda, bin Online-Redakteur bei Sky Sport. Und 21. Folge, etwas überraschend. Wir hatten eigentlich gesagt, wir machen diese Woche Pause, aber mein lädiertes Sprunggelenk hat meine Pläne ein bisschen durchkreuzt und dann haben wir uns am Samstagabend nach dem Schalke-Spiel kurzfristig doch entschieden, einen Podcast zu machen. Ich hoffe, er macht euch Spaß. Auf Themen gibt es auf jeden Fall genügend. Dirk, lass uns damit anfangen. Gestern war im deutschen Profifußball ein relativ turbulenter Tag. Entlassungen oder Trennungen in Hannover, Schmadtke, Köln, Kwasniok und Dortmund, Kehl. Und auf Schalke ist alles ruhig. Erkennst du den FC Schalke denn gerade wieder?
Es ist so spannend, mal zu sehen, wie die Kollegen dann auch rotieren müssen. Normalerweise muss ich immer rotieren, also die Reporter-Kollegen, weil wir kriegen das ja mit. Wir haben ja so Redaktionstools, Teams auf dem Handy auch, wo man halt sehen kann, was die anderen Kollegen planen. Und die mussten natürlich jetzt in den letzten Tagen oder letzten Stunden ein bisschen Gas geben. Und normalerweise ist das so, dass immer, wenn ich im Urlaub bin, irgendwas passiert auf Schalke. Immer. Es ist immer so. Ich kann dir wirklich, in den letzten Jahren war es so häufig so, dass irgendwas passiert ist, während ich im Urlaub war. Und natürlich habe ich dann irgendwas gemacht. Also für meine Familie ist das mittlerweile schon total normal, dass ich den Laptop und meine ganzen Mikros und so alle mit in Urlaub nehme. Eigentlich müsste ich beim Chef mal irgendwie mal ein bisschen Sondergeld für Gepäck beantragen. Aber es gibt ganz witzige Fotos, weil zum Beispiel damals Markus Weinzierl entlassen wurde, als ich mit der Familie in Florida war. Und da gibt es ein Bild, wie ich am Pool liege und damals mit dem Handy noch einen Live-Schalte zu Sky gemacht habe, weil Markus Weinzierl entlassen wurde und wir da im Urlaub waren. Naja, und diesmal, jetzt sind ja nächste Woche Osterferien und ganz ehrlich, ich gehe davon aus, dass ich da nicht über den FC Schalke zu irgendwas berichten muss. Das ist sehr ungewohnt für mich tatsächlich. Ich frage sonst immer, ich schreibe denen immer, Leute, war auf Schalke, ich fahre in Urlaub. Ihr könnt jetzt Gas geben, wie immer. Diesmal kann ich es mir kneifen, wird nichts passieren.
Ja, schon faszinierend, ja, der vermeintliche Chaos-Club. Und wir hatten vorher auch drüber geredet, also drei Trainer waren ja ganz heiß in der Diskussion auf Schalke im Sommer.
Ja.
Kwasniok, Horst Steffen und eben Muslic. Muslic ist der Einzige, der noch im Amt ist, seit gestern auch. Ja, hätte man jetzt auch nicht viel Geld drauf getippt, dass ausgerechnet der Schalke-Trainer die Saison sehr wahrscheinlich überstehen wird, weil wer der erste Trainer, der eine Saison übersteht, seit David Wagner in der Corona-Saison. Also so lang ist das schon her, weil an Corona erinnert sich ja gefühlt kein Mensch mehr. Ja, also.
Eigentlich hätte ihn ja rausmachen. Also David Wagner hätte man ja damals auch raustun müssen, aber ja, gut, da waren wahrscheinlich die Rahmenbedingungen einfach andere. Aber das wäre schon krass. Ich meine, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Miron Muslic gefeuert wird. Was müsste da passieren? Mein Gott.
Ja, da müsste was passieren, dass er sich irgendwie komplett daneben benimmt, was nichts mit dem Sport zu tun hat. Also irgendwas, also sportliche Gründe wird es in dieser Saison nicht geben, um ihn zu entlassen.
Das Spannende ist ja, dass Christian Titz auch auf der erweiterten Liste ganz am Anfang stand und du ja auch gesagt hast, in der Hannover-Bubble gibt es ein Gerücht zumindest, dass auch der gewackelt hat. Ne? Also im Endeffekt werden fast alle, die irgendwo Schalke vor der Saison abgeklappert hat, haben alle da oder da, wo sie sind, funktionieren sie nicht oder haben nicht so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben. Heißt natürlich nicht, dass sie auf Schalke nicht funktioniert hätten. Ne? Aber man sieht ja jetzt, was ein sehr passender Trainer auf Schalke bewirken konnte. Von daher ist ja alles gut, so wie es gelaufen ist.
Absolut. So, bevor wir dann zum eigentlichen Podcast kommen, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir hatten ja letzte Woche dann die Geschichte mit, wir haben ja aufgerufen, wer hat das wildeste Trikot? Da gab es ganz witzige Einsendungen. Zum Beispiel hatte eine 16 und darunter stand Mio für Rudi und auch viele andere Sachen, die witzig waren. Und dann gab es natürlich auch ein paar, sag ich mal, Schalke-Spieler oder Vlogs von Spielern, die nicht so ganz funktioniert haben. Also ich habe mir hier mal notiert, Kenia, Paciencia, Mendil, unser roter Pilz. Der User übrigens in Kombination mit Geis und Di Santo. Also das, wow, der lag jetzt selten, der lag selten richtig. Dann Anan natürlich auch ein ganz großer Name, Kaisara, Kirchhoff. Boah. Und Santana, der Ex-Dortmunder, das waren schon natürlich auch ein paar Highlights. Aber wir sind nach wie vor enttäuscht. Es gibt immer noch keinen Seroberto 2-Vlog. Gibt es denn keinen User, der einen Seroberto 2, ein Seroberto 2-Trikot hat? Und Dirk?
Wir rufen hiermit, wenn es jemanden gibt, der damals von damals, ne, jetzt nicht betucken und jetzt einfach irgendwas hinten drauf flocken, wobei das auch witzig wäre. Also wer uns ein Trikot mit einem Seroberto 2 flockt, das kann man doch jetzt auch, man kann das jetzt auch, also auf ein aktuelles Trikot, kack auf Seke, Jeko, ich mache mir Seroberto 2 drauf. Jetzt erst recht schick. Wir wissen noch nicht was, aber wir werden einen Preis finden. Ich habe da schon was im Hinterkopf. Also wir werden das belohnen. Übrigens, eins hast du vergessen. Wir hatten auch noch einen, der hatte nicht einer sich hinten die 7 und Weltklasse drunter gemacht, in Anlehnung an Max Meyer. Das wäre übrigens auch was für, was macht eigentlich?
Ja, ist diese Woche dran, aber gute Möglichkeit, dass Max Meyer nächste Woche dran ist. Der Kollege, also zumindest als ich letztes Mal gecheckt habe, vor ein paar Wochen, spielt ja noch Fußball aktiv. Also deswegen Max Meyer möglicherweise nächste Woche. Gut, Dirk, lass uns dann sportlich werden. Darmstadt, Topspiel, bestes Heimteam, Schalke zu Gast nach dem Rückschlag um Dzeko und Hannover. Du warst im Vorfeld nicht ganz so optimistisch. Am Ende war es ein 1:1. Ich fand ein sehr selbstbewusster Auftritt, vor allem in der ersten Halbzeit, und ein verdienter Punkt. Du warst auch vor Ort. Wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, also alle, die mich kennen, wissen, dass ich immer pessimistisch bin. Das ist auch immer ganz interessant. Es gibt ja in der Arena gibt es so einen Journalistentipp. Da können die Journalisten immer tippen. Ich tippe da immer gegen Schalke. Das mache ich einfach immer. Das habe ich immer, dann habe ich mir einen Spaß rausgemacht. Gibt ganz viele Leute, die dann immer mir schreiben, warum tippt ihr immer gegen Schalke? Ich mache das einfach, weil ich mache das halt immer. Und ich war in Darmstadt die letzten Jahre, ich glaube insgesamt 5-mal als Field Reporter, nicht immer bei Schalke spielen, aber immer wenn ich da war, hat Darmstadt gewonnen. Und deswegen hatte ich einfach ein ganz, ganz, ganz mieses Gefühl. Also unterm Strich war das eine super Vorstellung. Das war ein tolles Auswärtsspiel bei so einer starken Mannschaft, die natürlich auch, du merkst, Darmstadt einfach an, die fühlen sich da zu Hause pudelwohl und sind da einfach bärenstark. Und wenn man da so auftritt wie Schalke 04, dann ist das eine richtig gute Auswärtsleistung gewesen, weil du auch gemerkt hast, dass Schalke mit diesem Stressfußball auch Darmstadt nicht komplett hat sich entfalten lassen. Ich fand, Anfang zweiter Halbzeit hatte ich so rund um die 60. ne? Da, wo Karius auch diese Monsterparade da, ich weiß gar nicht was, gegen Hornby oder so mit dem Fuß nach der Ecke erklärt. Da habe ich zu Yannick Erkenbrecher, mit dem saß ich ja da unten, habe ich gesagt, so, ach, wenn jetzt, da müssen sie jetzt da irgendwie zwischengehen, sonst kriegen sie gleich ein Gegentor, ne? Aber ansonsten war das eine richtig gute Leistung. Und ich würde die Hypothese aufstellen, tatsächlich sogar, wenn Schalke das Spiel gegen Hannover gewonnen hätte, dann hätten sie auch in Darmstadt gewonnen. Weil ich glaube, dann hättest du diesen Tick noch mehr Selbstbewusstsein gehabt, diesen noch mehr Push. Und dann hättest du es vielleicht sogar gewonnen. Weil die Momente waren da. Ne? Lieben Gruß an Christian Gomes. Vielleicht üben wir das mit dem Torschießen noch mal ein bisschen. Und wenn man sich dann die Werte anschaut, du hast gerade angesprochen, ne, das ist die heimstärkste Mannschaft. Das ist in meinen Augen der größte Mitkonkurrent um den Aufstieg aufgrund ihrer noch anstehenden Spiele, dass sie alle zu Hause haben. Die sind als Mannschaft sehr eng. Ne? Florian Kohfeldt macht das echt gut. Und wenn man sich dann die Daten anguckt, ne, also ich halte eigentlich nicht so viel von X-Goals, aber sie sagen ja schon auch was über die Tendenz des Spiels ab, sind die Werte von dem Spiel X-Goals 1,31 zu 2,18. Torschüsse 11 zu 16. Das hatte ich gar nicht so im Spiel, kam mir da ein bisschen weniger vor, aber war so. Schüsse aufs Tor tatsächlich 5 zu 7. Ballbesitz ein bisschen mehr, 60-40 bei Darmstadt. Ecken 11-5 auch, aber gewonnene Zweikämpfe 103-96 war so ziemlich gleich. Laufleistung 109-113. Das finde ich schon, also das ist für ein Auswärtsspiel, sind das gute Daten. Und dann hast du da absolut verdienten Punkt geholt. Ha, das Spielglück, was jetzt so die letzten Spiele nicht auf Schalkes Seite war, das muss man ja klar sagen. Wenn du das jetzt gehabt hättest mal, dann hätte Gomez das Ding auch reingemacht. Also ich finde den Winkel schon, ich sag mal, ein bisschen unangenehm, aber von einem Stürmer kann ich schon erwarten, dass er ihn zumindest aufs Tor bringt, oder?
Ja, wobei ich mir auch denke, ey, der hat wenig Spielpraxis, der kommt da an den Ball, der will ihn halt natürlich ins kurze Kreuzeck jagen. Ich finde es, also irgendwie ein bisschen unfair, auf dem rumzuhacken. Also nicht, dass du das jetzt gemacht hättest, aber bei Social Media geht es auch ein bisschen rund.
Doch.
Ich meine, in der ersten Halbzeit hat Aoshis auch eine große Chance gehabt, davon da redet kein Mensch von. Also, weil das ist halt ein Baller, ja, das ist halt ein geiler Spieler, ja, aber der hätte auch das Tor machen können und andere, ich meine, Katic hat einen guten Kopfball, der setzt den Kopfball knapp daneben. Also ich will jetzt Gomez nicht komplett rausnehmen. Natürlich kann ich von dem Stürmer erwarten, dass er den Torwart zumindest zu einer Parade zwingt. Aber ey, der hat ja nicht absichtlich drüber geschossen.
Aber es war, nein, natürlich nicht. Also es spielt ja keiner absichtlich Scheiße, also würde ich zumindest davon ausgehen. Aber ich finde, klar, also ich bin übrigens überragend, wie clever das Miron Muslic hinterher auch moderiert, ne? Dass er sagt, der wird noch seinen Moment, der hat sich seinen speziellen Moment noch aufgehoben für einen ganz wichtigen Tag. Also das ist rhetorisch auch wieder so und tiefenpsychologisch ist das echt clever wieder mal gelöst vom Trainer. Aber ehrlich gesagt, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass er diese Joker-Rolle hat. Das heißt, er hat jetzt nicht irgendwie 5 Jahre nicht gespielt, sondern er ist häufiger hinten raus reingekommen, um da nochmal Gas zu geben. Und ey, dann hast du diese Chance. Er ist halt ein Fußballprofi. Und dann ist mir das ein bisschen zu viel Ausrede zu sagen, der war halt jetzt lange nicht dabei. Der spielt jeden Tag Fußball, ne? Das darfst du nicht vergessen. Und klar ist das dann in der Situation, aber ey, dann hast du die Chance. Meine Güte, ey. Boah. Ja.
Ja.
Das also, Riesenglück ist uns zurzeit nicht hold.
Ja, wäre natürlich schon ein Lucky Punch gewesen. Man muss jetzt auch sagen, er hat jetzt seit Kiel, also wenn man Kiel mit einrechnet, hat er vor diesem Spiel in Darmstadt hat er genau 15 Minuten gespielt. 14 Minuten gegen Magdeburg, wo das Spiel entschieden war, und eine Minute gegen Bielefeld. Gegen Hannover, Fürth und Holstein-Kiel saß er 90 Minuten auf der Bank. Also der hat natürlich auch wenig Rhythmus. Nochmal, ich will ihn nicht in Schutz nehmen. Den sollte man natürlich als, wie du sagst, als Profistürmer machen. Ich finde es jetzt trotzdem schade, sich jetzt irgendwie, du sagst es ja selber, es war eigentlich ein positives Auswärtsspiel und ich finde dann, ja, davon, ich rede jetzt nicht von dir, sich dann auf diesen einen negativen Moment zu fokussieren und zu sagen, ja, der scheiß Gomez, der trifft die Hütte nicht, dann hätten wir gewonnen, ja, hätten wir. Aber wenn Karius übrigens diese Parade, also ich hatte da Flashes an WM-Finale Martinez gegen Kolomoani, das ist genau dieselbe Parade. Die haben sogar dasselbe Torwarttrikot an, also von der Farbe, beide so ein gelbes Trikot. Bei Twitter hat auch jemand die gegenübergestellt. Also das war schon eine unfassbar gute Parade. Wir können aber mal kurz...
Strahlte sehr viel Sicherheit aus, ne? Also was ich ganz interessant fand in der zweiten Halbzeit, also es war, ich saß genau auf der Sitzplatz für wie Field Reporter, ist eine Katastrophe am Böllenfalltor. Für die Situation war es dann ganz nett, weil ich im Endeffekt auf Höhe des 5-Meter-Raums vor der Heimkurve saß, also dann auch bei zweiter Halbzeit vor Loris Karius. Der wollte die Abstöße nicht machen, sondern eigentlich hatten sie geplant, dass Kurucay die Abschläge macht. Kurz spielt, da sind sie dann ein, zwei Mal übrigens auch ganz doof unter Druck geraten, wo ich mir nur gedacht habe, so meine Güte, ihr ladet die Darmstädter ja ein, euch da so unter Druck zu setzen. Ich weiß nicht genau, was der Plan dahinter war, ist mir nicht so ganz aufgekommen, aber welche Ruhe der Loris Karius von hinten ausstrahlt, ne? Das ist schon, was, das spürst du quasi an der Seitenlinie sogar, wie sehr der den Schalkern gut tut hinten drin. Weil die einfach auch wissen, diese 1-zu-1-Dinger, die hält der alle. Also wann hat der das letzte Mal ein 1-zu-1-Duell verloren? Also, ne?
Ja, Kaiserslautern.
Keine Frage. Da war er, ach ja, gegen Parteien, ne? Ja, richtig.
Ja.
Okay, aber...
Aber der war natürlich auch überragend abgeschlossen, ja, also...
Ja, der ist auch, und der ist eine halbe Stunde allein auf ihn zugelaufen, ne? Die anderen sind jetzt alle so, wo er dann... Aber, also ich fand ihn jetzt auch in der Luft mit der Faust stark, Das ist ja eigentlich so seine Schwäche, aber auch die Dinger hat er alle da sehr sauber raus. Also der Loris war wirklich richtig gut. Und beim Gegentor kannst du nichts machen. Ne? Den kannst du vielleicht vorher verteidigen, ne? Ball lange in der Luft. Boah, und dann immer dieses, immer klar auf Pfeiffer. Ich meine, an den kommst du einfach auch nicht ran, weil der einfach 2,95 Meter groß ist. Aber auch danach, Liedberg, erster Kontakt, unsauber. Der Ball springt ihm ja so ein bisschen weg, geht dann im Katic noch durch die Beine. Aber, und wieder einer Nachspielzeit, so, das war so ein bisschen, wo ich gedacht habe, verdammt.
Ja, bei dem Gegentor hat's mich halt trotzdem aufgeregt, weil du musst doch immer wissen, wo, wie du sagst, wo Pfeiffer ist. Und wenn Pfeiffer dann eben hinten am zweiten Pfosten ist, dann musst du da halt einen großen Brocken. Du kannst da nicht Kartage hinstellen, weil wenn der Ball dann nicht dahin kommt, dann hast du in der Mitte einen Nachteil. Aber du musst dann trotzdem, also es kann nicht sein, dass Pfeiffer gegen Ndiaye köpft. Das ist einfach ein Mismatch. Und natürlich, das hätte man verhindern können. Ich finde dann, die Aktion von Liedberg, die ist dann einfach auch gut, ja, wie er den dann aus der Drehung, wie du sagst, erster Kontakt, alles fein, aber danach, also das ist schon ein richtig feines Tor, er kann da nichts machen, aber wie du sagst, also ich finde bei Karius, bei Ecken hatte ich immer, es waren 11 Ecken, wie du ja gerade gesagt hast, hatte ich immer so ein bisschen ein Bauchkrummeln, muss man aber auch sagen, viele haben auch die Vorderleute weggeköpft und ein, zwei Mal ist er mit der Faust eingekommen, aber 1-1, auch vor dem vermeintlichen 1-0 von Darmstadt, den hält er ja auch überragend, plus zweimal in der zweiten Halbzeit gegen Hornby, vor allem diese zweite Aktion, das ist schon, also das ist, im 1-1 ist das ein unfassbar guter Torwart. Also die Reflexe und auch die, wie der sich breit macht und die Aura, die er dann auch mittlerweile ausstrahlt ist und mittlerweile wissen auch die Stürmer, okay, ey, ich muss den genau in die Seitentasche legen, sonst hält er den.
Ja.
Ich finde auch nach dem Fehler gegen Hannover so eine Reaktion, das zeigt halt einfach auch, dass der in der Birne richtig da ist und dass der auch schon alles erlebt hat. Und das ist natürlich wichtig, dass du einfach siehst, ey, wir haben da hinten einen, wie du sagst, auf den können wir uns verlassen. Und selbst wenn wir mal patzen, dann kommt der Gegner wahrscheinlich eh nicht an ihm vorbei, wenn er allein auf ihn zuläuft.
Ja.
Das ist natürlich schon Ding. Ich würde dann noch ganz kurz, bevor wir auf Dat is Guy kommen, du hast gesagt, Buslic hat es sehr charmant verbal gelöst bei Gomez. Ich fand das auch sehr charmant bei Süller, auch schon bei der PK. Keinerlei Zweifel gelassen. Er spielt volles Selbstvertrauen und er zahlt es zurück mit einem klassischen Stürmertor. Wie fandst du Süller, bevor ich da meinen Senf noch dazu gebe?
Also was ich erstmal sehr interessant fand, es ist ja so, dass wir Busankunftsinterviews machen. Da sind auch tatsächlich, die steigen dann gerade aus dem Bus aus. Dann steht man da, wir Reporter dürfen 2, maximal 3 Fragen stellen. Also es ist schon so gewollt, dass das schnell geht. Wir können einen Spieler vorschlagen. Der Verein in der Regel, geben die das okay. Manchmal ist es aber auch so, dass die dann sagen so, ey, das passt jetzt gerade nicht, weil also es sollen auch keine Interviews dann sein über, was weiß ich, Vertragsverlängerung oder so, sondern es geht dann ums Spiel. Ne? Ist auch klar, die Jungs sind dann gerade im Tunnel, auf dem Weg in die Kabine. Und ich fand es ganz interessant, dass Schalke von sich aus gesagt hat, ey, wollt ihr nicht mit Moussa Sylla sprechen? Der ja eigentlich so die letzten Wochen so ziemlich zurückgehalten wurde. Das kann ich auch verstehen, wenn schwierige Themen sind, ne, der hat jetzt auch keine leichte Zeit gehabt mit dem Wechsel und so, das ist, macht ja auch was mit dir, dann werden solche Spieler auch verständlicherweise geschützt. Dann heißt also, die wird man erstmal dann im Interview nicht bekommen, die wollen dann erstmal nicht sprechen, ist auch klar. Und jetzt aber dann so voranzugehen und zu sagen, ey, bei dem Spiel, da spricht er vorher, das fand ich echt starkes Zeichen. A, von Schalke, dass sie es zugelassen haben oder vielleicht auch gefordert haben und dass Silla das auch gemacht hat. Der kam zu mir total seelenruhig mit guten Aussagen, der sagt so, ey, ganz ehrlich, was wollt ihr denn von mir, ne? Klar habe ich, ist jetzt Edin Dzeko vor mir, aber es ist auch nicht nur Edin Dzeko, wir haben auch Kenan Karaman. Wir stellen hier keinen höher, als ich bin und ich bin mit meiner Situation total fein, ich gehe damit komplett konform und das so ist das Leben und also das fand ich fand das sehr sympathisch, total geerdet. Also so fand ich, also so wirkte das auf mich, das fand ich total gut. Und genauso spielt er dann auch. So mit einem Selbstverständnis so. Und irgendwie ist das ja natürlich auch geil, wenn das ist ja eine mega geile Geschichte für uns auch, dass der dann ausgerechnet in dem Spiel auch trifft, ne? Das fand ich gut. Also ich fand auch die Leistung okay. Der ist ein anderer Spielertyp und ich sag dir ganz ehrlich, vielleicht passte der auch tatsächlich zu dem Spiel jetzt besser als Edin Dzeko.
Also ich fand die Leistung sogar ein bisschen mehr als okay. Ich fand nämlich, also unabhängig mal vom Tor, wo da muss er halt einfach richtig stehen, aber da hat jetzt ja nichts mit gut oder schlecht zu tun, aber ich fand, er hat die Chance vorbereitet mit einem direkten Pass und er hat in der ersten Halbzeit, so nach 10, 15 Minuten, die große Chance auch noch von Ljubicic auch noch vorbereitet mit einem Querpass nach innen, wo es auch ein ganz schneller Angriff über 2, 3 Stationen war. Wie du sagst, ich habe das während des Spiels gesehen. Vielleicht war das gar nicht so schlecht, dass Dzeko da gefehlt hat. Also ich hätte lieber Dzeko gehabt natürlich, aber du konntest schon anders pressen mit Süller. Ja, Süller 34 km/h, der geht da drauf, der macht der Ding. Und das ist das. Das ist. Ich habe mir halt auch überlegt, ob Dzeko, ob Süller vielleicht einfach ein Startelf-Spieler ist. Vielleicht funktioniert der von der Bank nicht so gut, aber der wird sicherlich noch ein paar Chancen haben. Da werden wir später noch dazu kommen, weil wir ja einige
mit vielen gelben
Karten haben. Ja. Tor gemacht, Selbstvertrauen getankt und der wird, denke ich, auch noch wichtig werden. Hat mir richtig gut gefallen und hat sich belohnt. Super, super Ding. Und da, finde ich, hat Muslic eben auch seinen Anteil, dass er den halt auch so stark geredet hat. Das fand ich gut, dass er da überhaupt keine Zweifel, wir haben ja letzte Woche auch drüber diskutiert, geht's vielleicht zurück zur Dreierkette, kommt Ayhan rein? Nee, Muslic hat da ganz klar gesagt, nee, wir haben Süller, der hat letztes Jahr 16 Tore gemacht, der kommt rein. Und dann kommen wir mal ganz kurz zu Das ist geil. Eigentlich ist ja Darmstadt in Führung gegangen und dann wurde das Tor zurückgenommen. Und da gab es ja Diskussionen, war es faul an Jai, war es kein Foul. Und du hast ja dann Fabian Nürnberger interviewt und der war halt richtig fair und hat was gesagt? Für die, die es nicht gehört haben.
Ja, er hat gesagt, ja, ich habe den getroffen, das muss man abpfeifen. Und er hat dann auch tatsächlich nochmal, ist dann zum Schiedsrichter hingegangen im Kabinengang und weil Florian Kohfeldt hat sich ja extrem aufgeregt. Ne? Wir haben das auf unseren Monitoren gesehen, wie der da an der Seitenlinie rumgelaufen ist, gerufen hat. Niemals, niemals, konnte man von den Lippen ablesen. Die haben ja auch einen Bildschirm an der Kamera, an der Bank. Deswegen haben wir jetzt erstmal überrascht, weil für mich war der Tritt relativ deutlich. Und wenn du einen vorher triffst, meine Güte. Ich fand das halt einfach toll, dass Nürnberger das hinterher dann so normal sagt. Warum auch nicht? Das Spiel ist ja eh vorbei, die Entscheidung ist gefallen. Was soll man da rumlügen? Und er hat das nicht nur dem Schiedsrichter gesagt, sondern auch seinem Trainer, dass er den da getroffen hat. Und da finde ich, können sich viele Spieler tatsächlich auch eine Scheibe von abschneiden. Also wir spulen mal eine Woche zurück nach dem Hannover-Spiel. Ich habe jetzt in der Vorbereitung auf das Darmstadt-Spiel, hatte ich mir nochmal alle Szenen runtergeladen und habe mir die nochmal angeguckt für die Vorberichterstattung. Der ein oder andere wird vielleicht auch den Bericht mit Loris Karius gesehen haben, wo ich nochmal die Szenen eingespielt habe von der roten Karte. Und du siehst ja, der Schiedsrichter pfeift und da sind in dem, ich sag mal, um den Dzeko rum sind 8, 9 Spieler. Und von den 9 Spielern orientieren sich sofort alle, bis auf einer, das Enzo Leopold, der geht zum Schiri hin, alle anderen orientieren sich sofort nach vorne und laufen, weil die denken, nee, das war nix, ist Freistoß, fertig. Es hat niemand von denen überhaupt über eine rote Karte nachgedacht, aber nach dem Spiel im Interview haben alle gesagt, ja, ganz klar rot. Habe ich schon auf dem Spielfeld gesehen, dass das rot war. Hat mich zwar nicht interessiert, ich dachte, wäre ein Freistoß, aber war schon rot. Das ist halt so meine Fresse, ey, Leute. Und das fand ich jetzt total cool von Nürnberger. Sehr erfrischend.
Ja, fair play. Und er beißt sich ja damit auch nichts ab. Also es ist einfach, einfach richtig gut. Gab es dann auch keine großen Diskussionen mehr. Irgendwelche Verschwörungstheorien oder so oder irgendwelche, dass die Darmstädter Fans sagen, nee, dann wissen alle, okay, das war faul. Und es ist natürlich auch, man sieht ja auch das Tor, wenn Jai nicht liegt, fällt das Tor ja auch nicht. Weil Katic schießt ja an Jai an und da, oder ich glaube Kurucay, weiß ich gar nicht. Und von da geht der Ball ja ins Tor. Also von daher.
Aber der Ball ist weg, der trifft den am Fuß, da ist halt einfach dann faul. Ne? Also und ganz ehrlich, das ging auch relativ schnell mit dem Check. Wenn so ein Check funktioniert, ich fand das Wochenende insgesamt sogar, habe jetzt die Sonntagsspiele noch nicht ganz so gesehen, aber insgesamt fand ich der VAR an diesem Wochenende echt gut eingesetzt.
Ja, definitiv. Und damit, dann der 27.
Aber wir können eigentlich auch nochmal... Nö. Ich finde nämlich, bei Das ist geil müssen wir eigentlich nochmal was nachlegen, weil ich habe mir das jetzt, also ich bin dann nach dem Spiel nach Hause gefahren und ich kann dann nicht immer sofort pennen. Ne? Also mir geht dann immer das Spiel noch so ein bisschen durch den Kopf, weil ich gucke mir das dann meistens auch nochmal an, weil am Spielfeldrand ist nochmal ein bisschen was anderes, als wenn man so ein bisschen Abstand hat. Und habe dann nochmal die Szenen gesehen in den sozialen Medien von Schalke, wo Miron Muslic nochmal rausgeht. Ich bin nach meinen ganzen Interviews und so bin ich zu meinem Auto gegangen, und habe da noch einen Aufsager gemacht, also diese Dinger, ne, wo man es hinterher, ne, für sie vor Ort, tralala, für den nächsten Tag. Und du hörtest im Hintergrund ganz schön die ganze Zeit die Schalke-Fans reden, singen, die ganze Zeit. Und die waren ja bis eine Stunde nach dem Abpfiff, waren die ja, glaube ich, noch im Stadion. Nach 45 Minuten, also nach der Pressekonferenz und so, hat Muslic das mitbekommen, dass die noch im Block sind, ist extra raus. Das Stadion komplett leer. Das ist ein Mega, das sieht total schön aus. Jeder, der das noch nicht gesehen hat, der kommt aus dem Kabinengang und du siehst, das ganze Stadion ist leer, außer der Schalke-Block, der ist noch voll. Und dann sind die ja nochmal völlig eskaliert, als der da hingegangen ist und nochmal gesagt hat, wir machen genauso weiter, ich verspreche euch das. Und das ist schon ein cooles Zeichen. Ich finde das ja immer, Fans haben ja so ein Gespür auch, ne? Nach dieser Hannover-Nummer und zwar jetzt wieder nur unentschieden, aber trotzdem Schalke ist ja Tabellenführer, da nochmal so ein Statement zu setzen als Fans, aber dann auch als Trainer, das zu verstehen, dass man das auch honoriert, dass die ja unter der am Wochenende da bis, was weiß ich, dann morgens, die sind ja, wann waren die alle erst zu Hause? Morgens um 4 oder was, ne? Und also schon, das fand ich cool. Also. Coole Sache. Das war auch geil.
Ja, generell muss man sagen, der Auswärtssupport und auch natürlich der Heimsupport, aber der Support dieses Jahr, der Schalker, das ist ja, ich habe das nirgendwo anders gesehen, auch nicht mal ansatzweise. Also überall, wo Schalke ist, da ist der Support ist überragend. Ich habe das auch gesehen, das ist einfach auch Gänsehaut. Ja, du siehst, ganzes Stadion ist leer, nur die Schalke-Fans, dann kommt Muslic raus und bedankt sich ja da auch nochmal dafür. Also das war schon richtig, richtig, richtig geil eigentlich, ja. Also gut, und damit, ganz kurz, also 27. Spieltag ist rum. Schalke hat durch den Punkt die Tabellenführung verteidigt, aber es ist jetzt natürlich sehr, sehr eng da oben. Zwischen Platz 1 und Platz 5 sind es nur noch 3 Punkte. Dirk, Länderspielpause, bevor es dann in den Endspurt geht, die letzten 7 Spieltage ja dann am Stück nach der Pause. Wie würdest du jetzt dein Zwischenfazit zum FC Schalke ziehen?
Also ich finde, obwohl Schalke jetzt 2 Unentschieden hintereinander geholt haben hat, ist das einfach wichtig und passend auch zur Qualität und auch zur Leistung, dass Schalke weiter Tabellenführer ist. Man merkt, dass die wirklich starken Wintertransfers sich jetzt gefunden haben, dass Schalke dieses neue System ja adaptiert hat und sich da auch wohlfühlt und jetzt auch entsprechenden Fußball spielt. Also das Spiel gegen Hannover war bis zur roten Karte von Dzeko fußballerisch richtig stark. Da hat Schalke gespielt wie ein Aufsteiger. Und ich finde, obwohl jetzt Dzeko ausgefallen ist, hat Schalke in Darmstadt gezeigt, dass sie so trotzdem auch weitermachen können. Also die fühlen sich wohl in dem System. Ich glaube, dass sie jetzt auch wirklich an den Aufstieg glauben. Ich finde, das sieht man auf dem Platz. Und Schalke hat jetzt mit dem Heimspiel gegen Karlsruhe eine Möglichkeit, da einen weiteren Schritt zu machen. Schalke hat alles in der eigenen Hand und derzeit auch die Qualität und klingt jetzt nach dem Unentschieden eher ein bisschen merkwürdig, aber sie haben auch den Lauf, um das so weiterzuführen. Also ich glaube schon, dass Schalke Aufstiegskandidat Nummer 1 ist, auch wenn mit Darmstadt da wirklich in meinen Augen der größte Konkurrent noch alle anderen Mitkonkurrenten noch zu Hause hat, von daher vielleicht ein bisschen anderen Vorteil hat. Aber ich sehe Schalke da schon ganz vorne.
Ja, und Schalke hat jetzt 7 Spiele in Folge ungeschlagen und gegen die Top 6 hat man ja in der Hinrunde hat man alle 5 Spiele gewonnen. In der Rückrunde hat man jetzt auch schon wieder 3 gespielt, ist mit nach 8 Spielen gegen die Top 6 immer noch ungeschlagen. Ist das einzige Team logischerweise. Also das ist schon richtig gut und ich finde auch, was du sagst, man hat sich in dieses System jetzt reingefuchst. Also auch defensiv funktioniert das besser und was ich ja auch sagen muss, Timo Becker, der hat ja richtig viel auf den Arsch bekommen und ins Gesicht und Gott weiß was. Was der in den letzten 2-3 Wochen gespielt hat, ist überragend. Der ist offensiv nicht so geil wie Jai auf der anderen Seite. Defensiv richtig gut und offensiv immer mal wieder seine Ausflüge. Hat ja auch einen richtig geilen Schuss gehabt aus 20 Metern, den er Dropkick oder Volley nimmt, weiß ich nicht genau. Der leider zu zentral kommt, aber auch... Ich fand, das, da muss man auch sagen, Hut ab auch an Miron Muslic, der sich da auch nicht davon hat verleiten lassen. Der hat da ganz klar gesagt, nein, der spielt und das wurde dann belohnt. Ich finde, der macht das richtig, richtig gut. Und generell, die Mannschaft scheint sich gefunden zu haben. Defensiv ist das, auch wenn Schalke zu wenig zu null spielt. Aber ich glaube, das hat jetzt weniger mit dem System zu tun, sondern einfach auch ein bisschen, ich will nicht sagen mit Glück, aber so ein bisschen Spielglück, ja, dass Der Schuss von Liedberg kann auch daneben gehen. Ja, das war jetzt keine hochkarätige Chance. Ein paar Chancen haben sie hergegeben, aber insgesamt gefällt mir das richtig gut. Und wie du auch sagst, der Auftritt in Darmstadt macht auf jeden Fall Hoffnung, wenn man jetzt seine Heimspiele gewinnt. Man hat jetzt 52 Punkte. Mit 4 Siegen wäre man dann bei 64. Auswärts vielleicht noch 2 Punkte, dann wäre man bei 66. Ich glaube, das müsste reichen. Aber gut, wir werden sehen. Aber Dirk, von Aufstiegshoffnungen auf Schalke kommen wir zu einer nicht ganz so erfreulichen Nachricht. Das geht gar nicht. Wir hatten sowas Ähnliches schon mal vor ein paar Wochen in Berlin. Dir ist was aufgefallen am Böllenfalltor.
Ja, das ist natürlich schon, also das Böllenfalltor ist ja so ein zusammengeschustertes Stadion, trotzdem ein schönes, muss man sagen, für die zweite Liga. Viele Stehplätze auf der Gegengerade, der Gästebereich ist sehr klein. 2400 Schalke-Fans konnten offiziell nur mitkommen, das ist natürlich immer schade. Und das ist schon sehr eng da. Also es ist der Eingangsbereich ist da alles ganz, ganz eng, damit man bloß nicht in Kontakt kommt mit den Heimfans. Kann man natürlich verstehen, weil die Sicherheitskräfte da natürlich irgendwie auch keinen Kontakt haben wollen. Aber dadurch, dass das da alles sehr eng und es sieht auch ehrlich gesagt von außen noch recht provisorisch aus, obwohl diese Tribüne ja schon ein bisschen länger steht, ist die Einlasssituation noch eine Katastrophe gewesen. Also da standen die Fans teilweise wieder 50 Minuten oder eine Stunde an. Und ich finde, das ist ehrlich gesagt ein Unding. Also wenn nun, also eigentlich müssen die Einlasssituationen so sein, dass sie für alle Fans sowohl für Heim als auch für Gast gleich sind. Klar, gilt es bei Gästefans, weil da natürlich immer gerne mit Pyro und so gearbeitet wird, besondere Kontrollen, das kann ich alles nachvollziehen, aber das, so wie das da jetzt gemacht ist, ist halt ehrlich gesagt nicht wirklich zweitligareif, da muss man schon sagen. Und ich muss auch aus meinen letzten Jahren sagen, dass der Ordnungsdienst in Darmstadt, das weiß ich jetzt nicht, vielleicht, also sind die in anderen Stadien teilweise auch so. Ich habe das Gefühl dann, also da was ist mir häufiger aufgefallen, die sind sehr, sehr überpräsent und sehr, sehr kleinlich. Also die haben hinter mir auf der Haupttribüne auch Fans während des Spiels rausgeschmissen, weil die bei Schalke-Toren oder bei dem Schalke-Tor gejubelt haben. Sowas kann ich ja immer generell nicht verstehen heutzutage, dass man, also dass man nicht jubeln darf, nur weil dann irgendwie ein anderer Fan neben einem sitzt. Also das muss man heutzutage hinkriegen. Das habe ich auch damit bekommen, dass der Ordnungsdienst da sehr klein war. Also ich finde, das ist ehrlich gesagt ziemlich schade bei einer Partie, die jetzt nicht irgendwie von Fanabneigung oder so geprägt ist. Also das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden.
Ja, und Darmstadt ist jetzt auch nicht bekannt dafür, dass es da viel, weiß ich nicht, Unruhen oder Ausschreitungen gibt. Deswegen etwas seltsam. Bevor wir übrigens weiterkommen, will ich noch auch in unserem Namen an den Kollegen Marseiller noch gute Besserung wünschen. Da fand ich auch ein richtig starkes Signal von Miron Muslic auf der PK, dass er, bevor er anfängt, erstmal die Genesungswünsche. Man hat auch auf dem Spielfeld gesehen, wie sich auch Katic um den gekümmert
super,
hat. Er hat sofort gewusst, überragend.
Mega Sportsman,
Hat mich auch ein bisschen an die Grodowski-Nummer in Bielefeld erinnert, der da seine Zunge, glaube ich, verschluckt hatte. Also Katic, der weiß da auch genau, okay, da jetzt ist vorbei mit Rivalität, jetzt geht's hier um den Typen und das will man auch nicht sehen. Schade, dass solche Verletzungen leider zum Sport dazugehören und natürlich für Darmstadt eine Schwächung. Und für den
Mann also natürlich schon. Das sieht krass. Man schon, also Wir haben uns ja, also Timo Becker übrigens auch im Interview direkt gesagt, ich möchte erst einmal Richtung Luka Marseiller, weil er da in der Nähe, glaube ich, auch dahinter gelaufen ist. Ne? Wenn du dann, ich glaube, als Fußballer, du hast sofort alle gesehen, Simon Terodde ja auch sofort auf dem Ohr, ach du grüne Neune, wenn du in dieser Bewegung hinfällst und dir dann die Kniekehle hältst, boah. Also und wir haben uns dann entschieden, bei Sky tatsächlich die Szene nur einmal zu zeigen und danach nicht mehr. Weil das einfach gehört sich dann auch nicht, ne? Armer Junge, also kann man nur, also kannst du, ich hab ja noch nicht geguckt, ist schon eine Diagnose raus, wahrscheinlich war der gestern im MRT, wahrscheinlich werden sie es heute verkünden, ich guck mal schnell, aber ich befürchte, also hatte Florian Kohfeldt ja auch schon gesagt, dass der wahrscheinlich komplett ausfällt, ne?
Ja, das ist ja sehr, sehr lange
ausfällt. Ist für die auch eine Schwächung, also.
Ist eine Schwächung, ja. Hat sich ja jetzt auch tatsächlich als Unterschiedsspieler, hat auch Kohfeldt gesagt, als Unterschiedsspieler in der zweiten Bundesliga etabliert. Ich muss ja sagen, im ersten Moment, also die laufen ja so ein bisschen nebenher. Ich dachte, wo der dann hinfällt, dachte ich, oh Gott, hoffentlich hat den Katic nicht irgendwie getroffen mit offener Sohle. Und da gibt's jetzt hier Rot. Und dann hat man die erste Wiederholung gesehen und dann siehst du, okay, Katic berührt den nicht. Und dann hast du auch gesehen, der knickt um oder bleibt im Rasen hängen. Und das ist Ja, das ist leider, ja. Das kennt man, die Diagnose, da werden wir jetzt, müssen keine Propheten sein, da wissen, glaube ich, alle, was da kommt, aber es ist halt trotzdem für den bitter und auch für Darmstadt wünscht man natürlich keinem, ihm gute und schnelle Genesung und auch, ja, den Darmstädtern natürlich, ja, also Schalke sollte am Ende schon vor Darmstadt landen, aber ansonsten nichts Negatives gegen die Mannschaft da.
Das fand ich übrigens ganz interessant. Beim Busankunftsinterview, als ich mit Maglica oder Maglisa fertig war, bin ich mit Florian Kohfeldt dann runtergelaufen. Das ist in Darmstadt so eine Rampe, wo der Gästebus fährt da rein, der andere bleibt oben stehen und dann laufen die Darmstadt-Spieler da runter. Bin ich mit Florian Kohfeldt runtergelaufen. Dann ist er am Schalke-Bus vorbeigegangen und hat dann so mich angeguckt und hat gesagt, wenn die nicht aufsteigen, ne, die gehören sowas von in die erste Liga. Sehr sympathischer Mann. Also ich kann schon verstehen, dass Muslic und Kohfeldt sich so mögen.
Ja, ich fand Kohfeldt tatsächlich, ich habe es dir auch geschrieben, ich fand den also in der ersten Halbzeit ein bisschen nervig. Der hat ja auch für Karaman, ja, glaube ich, rot gefordert. Aber man muss dann sagen, also mit ein bisschen Abstand dann in Interviews oder auch auf PKs immer sehr, ja, reflektiert, sehr fair. Hat ja auch, wurde ja auch zum Beispiel gefragt, warum seine Mannschaft Schalke in der ersten Halbzeit nicht besser in den Griff bekommen hat. Und dann, ja, überschüttet der halt auch Schalke mit Lob und sagt halt, ja, die erdrücken einen. Das kann man auch nicht simulieren und das kann man nicht auch im Video zeigen. Das ist halt einfach so. Das ist schon, ja, ein Verdienst vom Trainerteam, dass Schalke dieses Jahr diese Identität hat. Die erdrücken einen und das ist jetzt auch wieder da. Das war zwischenzeitlich auch mal weg. Ende der Hinrunde, Anfang der Rückrunde, das ist jetzt wieder da. Die jagen jedem Ball hinterher. Das war schon beeindruckend. Natürlich kann man das nicht 90 Minuten machen. Trotzdem war das jetzt wieder ein richtiges, gutes Spiel. Und dazu kommen wir noch ganz kurz zu Edin Dzeko. Der war nämlich nicht vor Ort. Bekanntlich ja gesperrt. Der hatte auch Sonderurlaub. Zwei Fragen hierzu. Erstens, warst du überrascht, dass es diesen Sonderurlaub gab? Und zweitens, warst du auch überrascht, dass die Sperre nochmal reduziert wurde?
Also Frank Baumann scheint eine Menge richtig zu machen. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur an Frank Baumann lag oder auch an der Aussage von Schiedsrichter Dr. Martin Braun, der endlich dann mal auch gesagt hat, was wir alle schon direkt beim Spiel, nach dem Spiel und nach der Sichtung der Bilder gesagt haben, dass Gelb absolut ausgereicht hätte. Das hat er sowohl im Spiel, nach dem Spiel und dann auch noch zwei Tage später bei einer Podiumsdiskussion in Wuppertal nicht so gesagt, aber dann in der Verhandlung. Finde ich gut, dass er dann zumindest da die Cojones hatte, das dann so zu sagen, weil es ja einfach auch der Wahrheit entspricht, ne? Also ich hätte nicht daran geglaubt, weil ich vorher auch mit Schalke gesprochen habe, die sagten so, ja, wir machen das auf jeden Fall, weil wir uns da ungerecht behandelt fühlen. Klar kann man jetzt argumentieren, das öffnet jetzt Tür und Tor und das machen die nur, weil Schalke das ist. Ja, weiß ich nicht. Also ich finde die Argumentation war, also ich finde einfach, die Strafe wäre dem Vergehen nicht angemessen gewesen. Ne, diese anderthalb Spiele reichen absolut aus und Schalke ist damit, glaube ich, auch gestraft genug. Und von daher ist das super für Schalke, wer auch immer jetzt da letztendlich das vorangetrieben hat. Ich glaube aber schon, Frank Baumann gehört da auf jeden Fall auch ein Lob, das zu schaffen. Ist ihm, glaube ich, schon mal gelungen in Bremen bei Marco Friedl. Und der Sonderurlaub, ich habe mir das schon gedacht. Ne? Dzeko war nicht 100% fit die letzten Wochen. Er hatte letzte Woche diesen 40. Geburtstag und der war eh gesperrt, also von daher, und er muss zur bosnischen Nationalmannschaft, wieso also nicht zu sagen, pass auf, fahr nach Hause, mach deine Übung zu Hause, ist ja auch zu der Verhandlung zugeschaltet worden, ich glaube aus Florenz, da ist ja seine Familie zu Hause. Der hat aber so einen Status, dass du das auch machen kannst. Ne? Also ich habe früher in der Schule, ich war immer ganz gut in der Schule, sagen wir mal so, aber ich war auch ganz häufig nicht da, dann hat die Lehrer nicht so wirklich interessiert. Wenn du Leistung bringst und deine Lehrer und deine Mitschüler wissen das, dann kannst du immer ein bisschen mehr erlauben. Ja, und das darf der auch. Finde ich vollkommen in Ordnung. Genau so musst du das eigentlich machen.
Absolut. Ich glaube auch nicht, dass Hinreise, Rückreise dann für den Rücken gut gewesen wäre. Er hatte ja Rücken und der hat auch keinerlei Starallüren gezeigt. Also wenn er Starallüren gezeigt hätte und dann gibt's ihm auch noch Sonderurlaub, dann hätte es vielleicht schon kritisch werden können. Hat er nicht gemacht, absolut richtig. Und jetzt im Nachhinein, ja, trotzdem, ich hätte ihn lieber im Spiel gehabt. Aber wer weiß, für was es gut ist. Bosnien hat jetzt eventuell zwei Spiele mit der Nationalmannschaft mit Dzeko und das wäre vielleicht ein bisschen viel gewesen für einen 40-Jährigen. Also von daher im Endeffekt alles richtig gemacht auf Schalke und ja, wir hoffen, dass...
Wie läuft das jetzt? Die spielen erst in Wales und wenn die das gewinnen, dann spielen sie gegen Italien?
Gegen den Sieger oder Italien, gegen irgendjemanden. Ich habe es mir nicht genau angeschaut. Okay. Genau. Also das,
spielen die zu Hause oder spielen die in Wales? Weißt du das?
Das müsste ich nachschauen.
Also wie groß, ich kann das gerade, also ich hätte jetzt so gesagt, in Wales ist vielleicht aufgrund der Stimmung nicht ganz so einfach. Also auch, es wäre ihm ja noch total zu gönnen für seine Karriere, dass er nochmal zu WM fahren kann.
Am Donnerstag, also in 3 Tagen.
Okay. Wow.
In Wales. Okay. Und dann wäre das nächste Spiel gegen Sieger Italien, Nordirland, das wäre dann allerdings zu Hause.
Okay.
Ja. Also gut, aber in Wales und dann möglicherweise gegen Italien gibt es leichtere Wege zur WM, aber wer weiß. Also schauen wir mal, wie es da läuft für Katic
also entweder,
und für Dzeko.
Entweder ist er am Wochenende zurück, wobei ich davon ausgehe, dass die Schalker nochmal, die haben ja das Testspiel gegen Schweinfurt und dann haben sie nochmal ein paar Tage frei. Ich könnte mir vorstellen, dass der dann noch so ein bisschen verlängerten Urlaub kriegt und dann erst Anfang kommender Woche zurückkommen muss. Außer er spielt dann nochmal, am Montag ist das dann, glaube ich, ne? Oder am Dienstag?
Das ist am Dienstag gegen Italien oder Nordirland.
Also. Dann ist vielleicht gar nicht schlecht, dass Schalke erst Sonntag spielt. Ne? Hast du noch ein bisschen Puffer dazwischen? Überleg mal, dann, wenn die Dienstag spielen, ist Mittwoch Rückreise, das heißt, der wäre Donnerstag erst auf Schalke.
Richtig, und könnte vielleicht auch erst Freitag erstmals trainieren. Dann könnte Freitag, Samstag 2 Trainingseinheiten machen und wäre dann Sonntag, dann.
Nee, Mittwoch. Wenn Mittwoch Rückreise ist, dann kann er Donnerstag trainieren.
Ja. Oder so. Aber da wären wir schon eigentlich beim Punkt. Die Länderspielpause steht an. Dirk, wie läuft es auf Schalke? Also es gibt den Test gegen Schweinfurt.
Pause.
In Schweinfurt.
Ja.
Ansonsten
Jonesy.
Hat die Mannschaft jetzt frei.
Jones,
wie sieht's aus?
Erstmal Jermaine Jones. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, die haben gewonnen 3-1 durch einen Freistoß von Johannes Geis. Der spielt da ja auch noch. Kann das sein? Ich meine, ich hätte halt irgendwo gelesen.
Du,
naja, ist auf jeden Fall ganz interessant.
Ich schaue nach.
Für den einen oder anderen. Also die Länderspielpause ist natürlich jetzt, das ist jetzt wichtig. Also erstmal war es, das finde ich auch so cool, immer wenn man die Spieler vor so einem Spiel fragt, inwiefern das mit der Birne zu tun hat. Da wird immer gesagt, Quatsch und so. Und ich glaube auch viele Leute sagen, jetzt fangen die schon wieder damit an. Und nach dem Spiel geben sie dann zu, zum Beispiel Timo Becker hat auch gesagt und Loris Karius ja auch, dass sie das schon nach klar angegriffen hat. Das ist ja maximal kacke, wenn du abends spielst und alle Konkurrenten vorher dir angucken kannst und die gewinnen alle. Ne? Also Paderborn müssen wir uns nicht drüber unterhalten, ey, dass sie eigentlich hätten verlieren müssen in Elversberg, Bielefeld mit der schlechtesten Saisonleistung, rote Karte. Also es läuft eigentlich alles gegen dich. Braunschweig hätte auch was in Hannover holen können, ne? Und dann musst du abends spielen beim heimstärksten Spiel. Na klar macht das was mit dem Kopf. Na klar macht das was mit dem Kopf. Und wenn du dann so da rausgehst und dann in die Länderspielpause gehst als Tabellenführer, du bist nicht eingeknickt, obwohl du ohne Dzeko spielst und so weiter. Das ist erstmal verdammt wichtig. Und ich glaube, es ist auch verdammt wichtig, dass die Jungs jetzt ein paar Tage frei bekommen. Ich warte tatsächlich minütlich drauf, dass der Wochenplan kommt. Ich gehe mal schwer davon aus, dass die erstmal bis Dienstagnachmittag frei bekommen. Also 2 Tage oder 2,5 Tage. Miron Muslic war übrigens mit einem eigenen Auto mit in Darmstadt und ist von dort aus direkt zur Familie gefahren. Ich finde das alles total okay. Du hast nun mal Spieler und auch einen Trainer, deren Familienmittelpunkte woanders sind. Und wenn die Trainingseinheiten, die Leistung und die Qualität der Mannschaft es zulassen, dann kannst du das auch machen, dass du die Jungs wie ein Dzeko länger weglässt, dass du selber auch mal 2-3 Tage nach Hause fährst, einfach um frisch zu werden für die echt knackigen Wochen, die da noch kommen. Ne? Und dann werden die sich jetzt kurz treffen, werden nach Schweinfurt fahren, da das Spiel machen und ich bin mir sicher, nach dem Spiel wird es nochmal 2-3 Tage freigeben. Ne? Weil du einfach das jetzt brauchst. Das wird mental anstrengend.
Dirk, check mal deine E-Mails gestern 14 Uhr, da kam der Wochenplan nämlich schon.
Ach komm, jetzt sag, was?
Ja, also Montag keine öffentliche Einheit, Dienstag 24.03. Training auf Platz, auf den Plätzen 2 und 3, anschließend Mixzone, Dann Mittwoch keine öffentliche Einheit.
Dienstag, wie viel Uhr?
Gestern, Sonntag, 14 Uhr.
Nee, aber wann ist Dienstag? Wann muss ich Dienstag arbeiten? Wann ist die Mixed?
10.45 Uhr Training öffentlich.
Oh, guck mal, ey, da müssen die heute schon wieder kommen.
Ja.
Ah.
Also, aber okay. Wie gesagt, es ist dann Mittwoch nichts, Donnerstag ist dann das Testspiel. Gut, wahrscheinlich, weil das Testspiel ja schon am Donnerstag ist, wahrscheinlich gibt es dann.
Ach so, guck mal, das hatte ich falsch im Kopf.
Mehr Freitag danach. Also gehe ich jetzt mal davon aus, weil Freitag und Samstag steht jetzt hier keine öffentlichen Termine. Sonntag ist jetzt hier auch nur U19 und Westfalenliga. Und gut, die nächste Woche kommt dann erst ab nächster Woche. Also von daher, aber interessant, weil ich habe mir doch gedacht, ich habe doch dann eine Mail bekommen.
Ich finde die nicht.
Ja?
Haben die mich aus? Sag mal, Schalke, habt ihr mich aus dem Verteiler genommen? war ich zu negativ? Ach nee, da ist er. Scheiße.
Ich hab's jetzt doch nochmal weitergeleitet, aber.
Ja, nee, ich sehe es ja hier gerade. Aber guck mal, ich hatte das alles klar. Du, weißt du was? Ich habe im Kopf gehabt, dass die am Freitag oder Samstag in Schweinfurt spielen. Das ist mein Fehler. Das macht natürlich dann total Sinn. Also dann gibt's nur eine kurze Pause. Trotzdem hat Miron Mustic die genutzt, um nach Hause zu fahren. Dann wird er wahrscheinlich heute Abend wieder zurückkommen. Aber gut, dann hat er jetzt 2 Tage gehabt. Ja. Guck mal, dann habe ich Quatsch erzählt.
Das ist halt Live-Aufnahme im Podcast, ja. Also und E-Mails rutschen halt nun mal durch. Also von daher alles easy.
Verdammte Axt. Ja, nee.
Alles gut. Ja, wie gesagt, überhaupt kein Thema.
Kann passieren.
Ja gut, dann lass uns mal ganz kurz kommen. Da gab es nämlich auch eine Dokumentation jetzt über Schalke zu Stanley Buda und zu den ganzen. Und dann ist natürlich die Schalke-Bubble wieder steil gegangen. Und Dirk, du hast dich da sehr köstlich amüsiert.
Also es geht ja darum, ne, Stats Libuda ist ja das KI-System, was Schalke benutzt. Dann gibt's ja jetzt den Hub Stevens, ne? Und ich hatte dann ja mal geguckt, also dafür liebe ich dann wirklich Social Media, weil da die Leute ja wirklich sehr kreativ sind, ne? Die dann gesagt haben, unsere neue Einlauf- und Tormusik-Datenbank heißt Miron Mušić. Das fand ich irgendwie ganz cool. Dann fand ich nicht schlecht. Das neue Tool für die Beschwerden heißt Mark Wilmots. Von Motzen. AI-Modell bei Rechtsangelegen heißt AI Bert Streit, also Albert Streit. Das fand ich irgendwie auch ganz cool. Was haben wir denn hier noch? Fand ich schon ganz, 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 ganz cool, was da alles mit dabei ist. Also Greenkeeper arbeiten zusammen mit dem System Team O Baumgartel und da waren sehr viele sehr, sehr nette und witzige Sachen mit dabei. Von daher, das fand ich schon ganz cool. Schöne Sache, ich bin mal gespannt, was da noch kommt, aber ja.
Ich habe auch noch gelesen, neues Fanheim heißt dann Ingo an der Brücke, weil Schalke ja immer unter Brücken schläft und so weiter. Also da sind die Leute schon sehr, sehr kreativ.
Der Süßwareneinkauf wird geregelt über das Tool Erik Maxim Schokopudding und das Catering, das Wurst- und Fleischangebot wird an Spieltagen über die hauseigene App Franks Rost. Ja, ganz cool.
Also über dieses Tool oder über die Tools, die Schalke da hat.
Die neue, also Entschuldigung, ich finde die schneller, war mein Fehler, aber die neue KI-unterstützte Ernährungs-App heißt Chef-Verfahren. Finde ich auch gut. Das neue Protein-Auswertungstool heißt Merjan Eihahn.
Gott. Ja, also
Ich habe Spaß an sowas. Aber das ist ja jetzt ein großes Thema. Man liest ja immer wieder, dass Matthias Tillmann das Ganze auch sehr weit nach vorne schiebt. Ich glaube, die Grundidee kam damals so in der Zeit von Peter Knebel auch auf, aber Schalke scheint das jetzt ja wirklich perfektioniert zu haben. Das hat auch der neue Kaderbeauftragte Maxi Lüftel uns gesagt, dass er, als er hinkam, schon die KI-Verwendung, diese Programme bei Schalke schon deutlich besser sind als bei anderen Vereinen, deutlich ausgereifter sind. Und wir haben uns deswegen gedacht, das lassen wir uns dann lieber nochmal en Detail erklären. Und deswegen können wir euch Bier mit präsentieren. Kannst du mal einen Trommelwirbel machen? So? Ja, Trommelwirbel, ja, wir haben einen Gast. Wir haben bald einen Gast. Und
der
zwar,
erste.
Das wurde von vielen, ja, das wird der erste sein. Wir wissen noch kein genaues, kein genaues Datum, aber es wird so in den nächsten 2-3 Wochen sein, dass Matthias Tillmann tatsächlich zu Gast im Schalker Markt ist und mit uns dann über dieses Thema sprechen wird, weil das, glaube ich, ein ganz interessantes ist, wo viele von euch auch berechtigterweise Fragen haben, wie funktioniert das eigentlich? Und das machen wir dann alles mit dem CEO von Schalke 04. Sobald wir den Termin wissen, werden wir den natürlich Bescheid geben, damit ihr euch auch mit euren Fragen an dieser Folge dann beteiligen könnt.
Genau. Ja, und Fragen gibt es vielleicht auch morgen, denn morgen kommen die Halbjahreszahlen raus. Die sind ja immer ganz wichtig, was die Eigenkapitalauflage betrifft. Und Dirk, da gibt es eine Änderung. Erzähl mal.
Ah, das wird spannend. Ja, das wird spannend. Genau, Schalke präsentiert Anfang dieser Woche die Halbjahreszahlen vom letzten Jahr und so vom letzten Halbjahr. Und was ja immer interessant ist, das haben wir ja auch immer wieder gesagt, dass Schalke aufgrund des negativen Eigenkapitals gibt es ja spezielle Strukturen, die da, ich fange jetzt nochmal von vorne an, okay? Weil ich habe jetzt gerade einen Knoten in der Zunge gehabt. Also, zu Beginn der Woche wird Schalke halt diese Halbjahreszahlen präsentieren und wichtig ist halt, weil Schalke ein eingetragener Verein ist, wie rund eine Handvoll von Vereinen, anderen in der ersten und zweiten Liga, zum Beispiel Freiburg, glaube ich, ne? Elversberg, glaube ich, auch. Also es sind nicht so viele, aber es betrifft halt eine Handvoll Vereine. Wenn du ein eingetragener Verein bist dann und ein negatives Eigenkapital hast, dann musst du das immer weiter reduzieren. Und die Vorgaben seitens der DFL sind da ganz relativ klar. Du musst als Zweitligist, wenn du ein negatives Eigenkapital hast, 5% davon als buchhalterischen Gewinn im Jahr darauf ausweisen. Das war ja immer die große Sache bei Schalke 04. Wenn dir das nicht gelingt, droht ein Punktabzug. So. Und jetzt gab es eine Neuerung oder jetzt gibt es eine Neuerung, weil bei der DFL-Generalversammlung im Dezember ist beschlossen worden, dass man das eigentlich nicht so einfach ganz platt pro Jahr sehen kann. Du kannst jetzt nicht sagen, du hast jetzt doof gearbeitet in dem Jahr und deswegen wirst du bestraft. Sondern es ist natürlich so, dass man sowas in Perioden eigentlich sehen muss. Denn Vereine arbeiten ja nicht immer nur pro Jahr, sondern du kannst jetzt nicht sagen, du hast in diesem Jahr Mist gebaut, aber die letzten 2 Jahre waren halt super und dann wirst du trotzdem jetzt bestraft. Das heißt, das neue System ist jetzt so. Im ersten Schritt wird geschaut, hast du es geschafft, diese 5% zu erreichen? Wenn das der Fall ist, ist alles gut. Wenn du es nicht geschafft hast, gibt es einen zweiten Prüfungsschritt. Und da kommt dann eine Periode mit, wird dann reingezogen, nämlich von 3 Jahren. Und wenn du innerhalb dieser 3 Jahre schon überperformt hast, dann kannst du quasi ein Jahr ausgleichen, wo du es nicht geschafft hast, diese 5% zu schaffen. Bei Schalke wäre das jetzt der Fall, wenn sie jetzt diese 5% nicht schaffen würden. Wenn man jetzt mal 3 Jahre nimmt, also die letzten 2 dazu. Vor 2 Jahren hat Schalke überperformt. Ich glaube, da waren es 5,9%. Nagelt mich nicht fest. Das heißt, Schalke kann dann diesen Puffer ausnutzen, um ein schlechtes Jahr zu wettzumachen. Einzige Vorgabe ist da, du darfst dich nicht verschlechtern im Eigenkapital. Also es darf nicht schlechter werden. Ansonsten zieht es halt trotzdem. Das finde ich, macht total Sinn. Ist für Schalke natürlich auch total hilfreich, dass du einfach gucken kannst, ey, wir haben da mal gut gearbeitet und jetzt haben wir einfach mal ein Kackjahr. Dann kannst du nicht sofort bestraft werden, weil für das gute Jahr wirst du ja auch nicht belohnt. Ne? Jetzt gibt's ein Problemchen. Also Schalke steigt auf, ist es übrigens so diese Übergangsjahre, Abstieg, Aufstieg, da sind es dann 0%. Ne? Da musst du 0% schaffen, du darfst halt nur nicht schlechter werden. Das Doofe ist, eine Sache kommt hinzu, wenn du aufsteigst, nehmen wir jetzt mal den Best Case an, Schalke steigt auf und wird direkt zack ab bis in die Conference League, ist Platz 7, 8, glaube ich mittlerweile. Ne? Gibt ja manchmal so Jahre, wo man so überperformt. Dann wäre es so, schafft Schalke jetzt in diesem Jahr, keine Ahnung, sagen wir mal 2% oder 3% nur. Wäre egal, wenn sie aufsteigen würden, weil du kannst es A ausgleichen, B ist ein Übergangsjahr. Kommst aber in die Conference League, die UEFA hat ganz klare Linien, sagt 10% müssen es sein. Du musst 10% schaffen. Das heißt, würde sich Schalke für die Conference League qualifizieren, dürften sie da nicht starten. Krass, oder?
Ja, Ja, aber gut,
das ist weit gedacht. Also unterm Strich ist es so,
also.
Genau, unterm Strich ist es so, diese Eigenkapitalsregelung ist aufgeweicht worden oder verbessert worden, weil einfach die Periode, falls du es mal nicht schaffst, auf 3 Jahre gelegt wird. Und Schalke hat halt vor 2 Jahren zum Beispiel ein richtig gutes Jahr gehabt. Dann könnte man das da noch mit einfließen lassen. Das macht deutlich mehr Sinn, das so zu sehen, als wirklich immer nur ein Jahr für sich.
Ja, ist ja beim UEFA Financial Fair Play, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder wie das umgesetzt wird, ja eh nicht. Da werden ja auch, glaube ich, 3 Jahre gesehen. Und wenn du ein Jahr überperformst, deswegen konnte Liverpool beispielsweise im letzten Sommer so viel Geld ausgeben, weil die 2 Jahre davor immer Transfer plus oder
das zumindest macht ja Sinn. Sehr, ja, genau.
Genau,
ja.
Absolut, absolut.
Gibt halt auch gut, mal schlechte
wie kommen wir
Jahre,
jetzt
ne?
Von
das ist ja in der, überall so. Alles
ja.
Gut.
Wie kommen wir jetzt von UEFA Financial Fair Play zu Surat Serdar? Ja, Surat Serdar hat.
Also, wenn Surat Serdar war ja, glaube ich, mit. Nee, aber das hat tatsächlich schon einen direkten Bezug, denn dieses negative Eigenkapital, was Schalke in dieser krassen Höhe hat, das ist ja dadurch entstanden, dass die Spielerwerte ja dermaßen runtergesunken ist und man hat ja Suat Serdar auch für viel Geld eingekauft, aber man hat ihn ja nur für einen Bruchteil verkauft. Das heißt, das hat ja schon allein dafür gesorgt. Das ist ja ein Paradebeispiel dieser ganzen Spieler, die alle für so viel Geld geholt wurden, die mit so viel Geld gefüttert wurden, die man aber dann quasi verschenken musste, noch Geld hinterherwerfen musste. Das hat ja dazu geführt, dass das negative Eigenkapital, oder es hat mit dazu geführt, in der Höhe überhaupt ist. Und Suat Serdar ist ein sehr gutes Beispiel.
Ja, wobei Suat Serdar, also was ich mir hier notiert habe, der kam für 11 Millionen und ging für 8 Millionen. Also so, also man hat Minus gemacht, aber jetzt auch nicht so krass. Ich glaube, das war ja noch die Zeit, wo Hertha richtig viel Asche hatte, Big City Club und so. Und da glaube ich, konnte man verhandeln. Also zumindest steht überall dran, was ich gefunden habe, 8 Millionen. Ob das jetzt noch natürlich stimmt. Gut, kommen wir kurz zu Suat Serdar. Da kam ja 2018 dann als Goretzka-Nachfolger für 11 Millionen aus Mainz. War damals, glaube ich, noch Teenager. Ich glaube, 19 oder so. Erste Saison, hat ein bisschen gebraucht. 2 Tore, 1 Assist in 26 Spielen. Hat auch einmal rot gesehen und einmal gelb-rot. Zweite Saison, da war aber dafür richtig stark. Das waren 7 Tore in 20 Spielen. Da wurde er auch Nationalspieler, hat insgesamt 4 Spiele für den DFB gemacht, hat aber auch da immer wieder Blessuren und verletzte sich dann am 27. Spieltag in Augsburg relativ schwer und konnte dann kein Spiel mehr machen in dieser Saison. Fiel dann auch in der dritten Saison ab. Das war dann die Abstiegssaison. Da war er natürlich wie alle anderen Spieler auch weit unter seinen Möglichkeiten, kam insgesamt auf 1 Tor und 3 Assists. Insgesamt in 3 Jahren 83 Pflichtspiele, 11 Tore, 5 Vorlagen, 9-mal gelb, 1-mal gelb-rot, 1-mal rot. Naja, glaube ich, hatte man sich ein bisschen mehr versprochen. 2021 dann der Wechsel für 8 Millionen zu Hertha. Die hatten ja auch große Ambitionen, aber in der ersten Saison auf den letzten Drücker den Klassenerhalt noch in der Relegation geschafft. In der zweiten Saison dann der Abstieg, auch mit der Hertha. Ging dann 2023 erst per Leihe dann fest zu Hellas Verona in die Serie A, wurde dort in der ersten Saison ab ungefähr der Hälfte der Saison Stammspieler, zweite Saison leider auch wieder oft verletzt, diese Saison auch hin und wieder immer mal verletzt, aber wenn er gespielt hat, Stammspieler und dann, jetzt kommt natürlich das ganz Negative, Mitte Februar dann Kreuzbandriss gegen Parma, wird natürlich jetzt auch 6 Monate fehlen, bitter für den Jungen, Potenzial habe ich schon immer gesehen, aber immer wieder, wenn man dachte, okay, jetzt kommt der Durchbruch, kam irgendeine Verletzung. Und Dirk, da gab es ja Gerüchte, dass Schalke damals in dieser guten Saison ein Mega-Angebot für Suat Serdar hatte. War da was dran nach deinen Infos oder war das einfach nur heiße Luft?
Ja, ja. Nee, das stimmt. Also ich meine, das war sogar im Winter. Und da gab es 2 Angebote, eins aus England von West Ham United. Es wird geredet von 45 Millionen Euro. Und Atletico Madrid sei auch interessiert gewesen. Also das passt schon auch zu dem, das war ja diese starke Hinrunde unter David Wagner. Das war das Jahr, bevor Corona angefangen hat, wo Schalke, wir erinnern uns alle an dieses 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach, wo alles mega geil lief und es Schalke da auf Champions League-Kurs war. Und da passte halt viel. Und Schalke hatte jetzt kein großes Interesse, den abzugeben, weil sie sagten, er passt halt, er ist jetzt gerade ein wichtiger Baustein, wir wollen in die Champions League. Und so wie wir gehört haben, hatte Suat Serdar damals auch nicht so das große Interesse, nach England zu gehen. Also das wundert mich jetzt auch. Wenn du jetzt überlegst, 45 Millionen, wahrscheinlich hätte Schalke eine Menge sofort reinvestiert irgendwie, aber vor der Corona-Pandemie, da wäre das Geld im Nachhinein so, so, so gut gewesen, weil du damit einfach eine Menge hättest auffangen können. Aber hätte, hätte Fahrradkette. Aber das war so, ja? Und danach ist das Ding halt total runtergegangen.
Ja, bitter. Man weiß es halt natürlich nicht. Ich glaube, bei Papadopoulos gab es ja auch da so ein Riesenangebot und der hat danach irgendwie gefühlt kein Spiel mehr gemacht. Mein Gott, manchmal sind die Transfers, die man nicht macht, die besten, manchmal halt auch nicht. Also,
aber wahrscheinlich hätten da zu dem Zeitpunkt alle auch gesagt, was seid ihr bescheuert, wie gebt ihr den ab? Ihr seid doch gerade, es läuft alles so, ne? Wahrscheinlich zum ersten Mal könnt ihr da oben reinstechen. Also von daher, das dann im Nachhinein irgendwem vorzuwerfen, das wäre einfach auch unfair, ne?
Nein, auch vor allem mitten in der Saison. Also und natürlich kann man jetzt sagen, ja gut, aber Champions League war jetzt im Nachhinein noch nicht realistisch, aber war es halt doch, weil 2 Jahre zuvor war Schalke ja noch Vizemeister. Also deswegen, es gab also Vizemeister, dann die schwache Saison und dann diese Saison und da war man ja oben dabei und ich glaube zu dem Zeitpunkt nach dem 18. Spieltag war man ja sogar vor den Bayern. Also es ist jetzt nicht so, dass, also das hat sich ja niemand, hat ja niemand kommen sehen, diese, weiß ich nicht, 30 Spiele ohne Sieg oder was dann kamen. Also ja, sehr bittere Geschichte. Im Nachhinein, das Geld hätte Schalke schon gut getan. Aber gut, manchmal läuft es halt nicht wie gewünscht. Und ja, Dirk, dann würde ich sagen, dann sind wir schon Richtung Ende der Sendung. 1 Stunde sind wir jetzt. Lass uns zu den Fragen kommen. Also ganz kurz, es gibt in dieser Folge keinen Ausblick auf das nächste Spiel, weil das nächste Spiel ist ja ein Testspiel gegen Schweinfurt und auf den KSC machen wir dann nächste Woche den Ausblick. Genau, die erste Frage kam von Michi Ausi. Behandeln dich Spieler anderer Mannschaften anders, weil du ein Schalker bist? Dirk, erzähl doch mal.
Also, wir hatten das Thema ja auch schon mal irgendwie ein, zwei Mal, ne? Klar weiß jeder in der Liga, dass mein Herz für den FC Schalke schlägt. Aber na klar weiß auch jeder in der Liga, dass ich alle total gleich behandle. Also ich kenne ja auch mittlerweile die meisten Spieler, weil ich sie einfach auch durch meine Field-Einsätze in verschiedenen Stadien sehe. Und ich glaube, schon zu sagen, sagen zu können, dass ich nie raushängen lasse, irgendwie in einem Interview, dass ich irgendwie ein Schalke-Fan bin. Also mir ist da auch kein Zacken aus der Krone gebrochen bei den diversen Spielen, die Schalke verloren hat, dann dahinter ein ordentliches Interview mit dem Gegner zu führen. Also naja, von daher, das ist total respektvoll und da gibt's irgendwie gar nichts. Also meistens gibt's noch einen Spruch oder eine Nachfrage auch, ne? Wie sieht's aus, was ist bei den Blauen oder so? Aber das ist überhaupt, also das ist nie ein Thema, weil ich auch, wie gesagt, da versuche, sehr professionell ranzugehen und einfach allen auf der gleichen Ebene zu begegnen. Na klar kenne ich die Schalker Spieler besser, weil ich einfach da auch jeden Tag bin. Ne, die kennen mich dann vielleicht auch besser. Aber also jetzt zum Beispiel, ich war jetzt am Wochenende in Bochum, Jonas Meffert, Busankunftsinterview, total lieber Kerl, total freundlich. Den habe ich auch erst 2 oder 3 Mal gesehen oder vielleicht 4 Mal. Ne, aber na klar bin ich mit dem versuche ich denen halt auf Augenhöhe zu begegnen. Ne, das ist so meine Art, Interviews zu führen. Und das finden die meisten, glaube ich, ganz okay.
Ja. Auch die nächsten 2 Fragen sind persönliche Fragen an dich, nämlich in Darmstadt hat man dich wohl im TV-Bild mal gesehen und Alex _S04 fragt, spielst du gerade Candy Crush und Clary Freitag fragt, was hat Yannick neben dir gegessen? Naja, Dirk, erzähl doch mal.
Achso, ja, also das, es geht hier um das Bild, das habe ich natürlich dann auch von ganz vielen geschickt bekommen, wo Marco Richter einen Ball holt und ich da gerade auf dem Handy gucke und Yannick tatsächlich neben mir saß und gegessen hat. Also A ist dieser Platz wirklich, also das ist direkt an der Eckfahne, du siehst da gar nichts. Also wir haben einen relativ kleinen Tisch, wir haben ein Dach bekommen, weil es war Regen angekündigt. Das Dach hängt dann so, also du sitzt dann wirklich so, dann hast du links so einen Turm mit den ganzen Monitoren, wo unser Programm halt auch läuft und wo aber auch wir Bilder abrufen können und wir haben die ganze Zeit einen Knopf im Ohr, mit dem wir mit der Regie verbunden sind. Und dann können wir halt zwischendurch auch einfach, nehmen wir das Mikro in die Hand. Das sieht dann immer ganz witzig aus, weil wir dann ins Mikro sprechen, um mit der Regie zu sprechen, weil wir zum Beispiel irgendwelche Szenen haben wollen für die Halbzeitanalyse, weil wir Szenen haben wollen für die Interviews nach dem Spiel. Ne, wenn man zum Beispiel dann nehmen wir jetzt mal an, wir hätten Moussa Sylla angefragt, dann will man natürlich das Tor haben oder vielleicht das Foulspiel bei Nürnberger oder so, dass man das nochmal bespricht und sich nochmal angucken kann. Oder ganz simpel, ich gucke halt immer bei SofaScore und bei Kicker und so in den ganzen Apps, gucke ich mir die Statistiken an während des Spiels. Ne, wie viele Eckbälle sind das jetzt? Wer hat wie viel Ballbesitz? Das sind halt auch manchmal nicht unwichtig für Interviews. Von daher, das sieht dann immer ein bisschen doof aus, wenn du da die ganze Zeit am Handy zockst oder Handy guckst. Aber das hat schon was dann auch mit dem Job zu tun. Ne? Also ich gucke auch jetzt zum Beispiel bei dem Spiel habe ich relativ lange auch oder häufig auch geguckt auf den sozialen Netzwerken von Darmstadt, ob die schon was schreiben. Manchmal ist das ja so, dass die dann schon schreiben, ist auf dem Weg zum Krankenhaus oder so, dass wir das mitbekommen. Und gebe das dann an die Regie weiter. Die Regie kann das dann auch dem Kommentator mitgeben, also Hansi Küpper oder Simon Terodde. Das war dann zum Beispiel der Fall, als genau beim Schuss von Kenan Karaman hatten die beiden nicht mitbekommen, dass Pfeiffer den noch mit dem Kopf berührt. Da habe ich zum Beispiel das in der Zeitlupe gesehen auf dem Ding und habe gesagt, ey, sag mal dem Hansi, der Pfeiffer war da noch dran. Dann sagt der Kollege, alles klar, sagt das dem Hansi und Hansi kann dann sagen, übrigens, Pfeiffer hat den Ball noch berührt oder so, also als Beispiel, ne? Und deswegen sieht das dann halt manchmal ein bisschen ganz witzig aus. Und Yannick hatte den ganzen Tag nichts gegessen, weil wir einfach auch dann mit Proben und vorher Besprechungen, dann gehst du natürlich auch nochmal zu den Pressesprechern hin, quatsch mit denen, hat einfach keine Zeit zu essen, ist dann während des Spiels rein und hat sich ein Brötchen mit Käse geholt, falls das von Interesse ist. Ja, normalerweise also. bringe normalerweise immer, wenn Yannick da ist, weil Yannick ist genau wie ich ein Weingummi-Junkie. Ich bringe eigentlich immer eine Tüte Weingummi mit. Die habe ich vergessen diesmal. Das fand er ein bisschen doof. Zu Recht. Na. Ich gelobe Besserung.
Ja, nächstes Mal dann. Gut, dann die nächste Frage von Nils. Oh Gott, und dann sind viele Konsonanten, Kastelns. Ja. Etliche Spieler bei S04 haben mittlerweile 4 gelbe Karten. Ich zähle sie mal auf. Elfausi, ja. Karaman, Eihan, Becker und Schallenberg. Also 5 Spieler. Wer wäre unersetzbar bei einer Sperre?
Boah, aber also Eihan und Elfausi ziehen die aber auch schon lange mit, ne? Also ich finde, du hast also halt jetzt schon Möglichkeiten.
Extrem lange, ja.
Also da hast du, ich finde, du hast halt schon Möglichkeiten. Ne? Wäre natürlich blöd, wenn alle auf einmal ausfallen würden. Aber ich finde, du hast halt jetzt gute Möglichkeiten. Gantenbein ist zurück, dass du zumindest Becker, ich meine, Becker kannst du in der jetzigen Form nicht ersetzen, finde ich. Und du, ich glaube auch, dass dieses Reinfinden in das neue System auch ganz viel damit zu tun hat, dass Timo Becker endlich wieder so spielt, wie sich das alle erhofft haben. Also ob das dann 1:1 funktioniert, weiß ich nicht, aber Gantenbein ist halt zurück, den kannst du ersetzen. Und bei Elfausi habe ich ja schon häufiger gesagt, dass ich mal ganz interessiert bin, wie Ljubicic auf der 6-8 funktioniert, weil ich finde halt zentral haben wir ihn bisher nicht gesehen. Ich fand den gar nicht schlecht, in der ersten Halbzeit fand ich den sogar sehr torgefährlich, das fand ich echt nicht schlecht, aber den würde ich gerne auch mal zentral sehen, dann kannst du halt Moussa Sylla nach rechts packen, ne? Genauso, wenn Karaman nicht dabei ist, kannst du vielleicht auch Ljubicic in die Mitte und dann Sylla nach rechts, also da gäbe es halt Möglichkeiten, ne?
Ja, sehe ich genauso, also Karaman und wäre wie gesagt Sylla der Ersatz sozusagen, in dem man dann vielleicht auch mit zwei Spitzen spielt. Bei Becker könnte ich mir auch vorstellen, dass vielleicht Eihan der Ersatz ist, also wenn die nicht zeitgleich die 5. Gelbe kriegen, ja. Also das wäre auch noch eine Möglichkeit. Elfausi und Schallenberg, also Schallenberg ist ja wahrscheinlich am schwierigsten zu ersetzen, würde ich sagen, weil so ein rein defensiven, aber das wäre dann wahrscheinlich auch Ljubicic. Ljubicic und Elfausi oder Ljubicic und Schallenberg, das wäre dann so die Combo. Also ich denke, alle sind zu ersetzen.
Überleg mal, Schallenberg und Elfausi holen sie zusammen ab. Ja, genau.
Ja, dann hast du ein Problem. Dann hast du ein Problem, ja. Aber wenn es nur einer ist oder ich sag mal auch zwei, aber halt nicht zwei, die dieselbe Position spielen. Also Elfausi und Schallenberg im gleichen Spiel wäre doof. Eihan und Becker im gleichen Spiel wäre doof. Aber
ja gut, aber da hättest du bei Eihan hast du noch Gantenbein. Bei Schallenberg Elfausi müsstest du halt schon auf Grüger oder Bachmann zurückgreifen. Wobei vielleicht das dann mal was wäre, wo Yannick Bachmann dann mal überzeugen könnte, ne? Also das ist natürlich für den Jungen auch zurzeit nicht gut. Der kommt dann immer rein und soll da vorne die Position, die in meinen Augen überhaupt gar nicht zu ihm passt, ersetzen oder bespielen. Ich finde, er wirkt halt tatsächlich ein bisschen mit der Aufgabe, da er will halt, ne? Du siehst ja, er will, aber er kann das gar nicht irgendwie bringen, wofür er gebracht wird. Vielleicht wäre er auf der 6 mal tatsächlich ganz gut aufgehoben, dass er mal zeigen kann, dass er auch, ich finde, er hat schon echt schlechte Werte, ne?
Ja.
Dass er das aber besser kann. Also ich glaube, ja.
Also ich will auch zu Kollege Bachmann auch nicht mehr sagen werden. Er hat letzte Woche, Miro Muslic wird seine Gründe haben und ich bin bei dir. Vielleicht wäre der auf einer anderen Position, ja, könnte er da mehr zeigen, als er aktuell zeigt, weil das ist aktuell aus meiner Sicht schon ein bisschen wenig, aber
also er ist doch eigentlich ein Sechser, oder nicht? Also ich meine, der wird ja immer wieder da vorne reingeschmissen und ich finde halt, das ist da tot maximal, das sieht dann immer sehr naja, unglücklich
bei Sandhausen,
aus, weil er eben halt die Bälle
also
auch nicht festmacht.
Also bei Sandhausen hat er auch auf der, ja, also bei Sandhausen hat er auch auf der 10 gespielt. Es ist schwer zu sagen, er ist halt ein zentraler Spieler, ob er 6, 8, 10, was auch immer, auf jeden Fall da, wo er jetzt spielt, da kann er nicht, kann er sich, also ich sehe da nichts von ihm, was mich überzeugt, was jetzt aber auch nicht heißt, dass er es auf anderen Positionen nicht besser zeigen könnte. Ich bin bei Gantenbein, bin ich persönlich skeptisch, Gantenbein in der Viererkette. Gantenbein in der Fünferkette finde ich richtig gut. Gantenbein in der Viererkette hätte ich Bedenken, was Defensive angeht. Also da würde ich schon lieber Eihan sehen, aber gut, wenn der natürlich auch fehlt, dann ja, hasst er halt keinen anderen. Dann muss der ja auch auf Gantenbein setzen. Und ja, ich denke mal, für ein Spiel wird er das schon hinkriegen. Aber dauerhaft wäre das natürlich ein Problem. Gut, und dann hätten wir die letzte Frage. Und zwar, das ist noch eine etwas längere Frage. Moin Dirk, da meine Frage etwas zu lang ist für dieses vorgegebene Fältchen. Böser Dirk, hättest du ja auch mal anders fragen können. Stelle ich hier meine Podcast-Frage. Welche Vorteile, aber auch welche Gefahren seht ihr darin, dass Schalke nur noch 2 der Top 5 spielen muss, während Hannover und Darmstadt noch gegen 3 der Top 5 und Paderborn und Elversberg sogar noch gegen alle der Top 5 spielen müssen. Liebe Grüße und schönen Sonntag von Dat Jules. Dirk, na, erzähl mal, was sind die Vor- und Nachteile?
Aber gibt's da, also ich glaube, boah, nee, ich will das nicht so sagen, wie die Trainer das gerade alles sagen, mit dem in der Liga kannst du keine ausrechnen. Eigentlich finde ich das sogar ganz gut, dass Schalke das nicht mehr machen kann, sondern dass die anderen sich gegenseitig die Punkte wegnehmen. Ich glaube, der letzte Spieltag ist halt auch ganz cool. Mir wäre lieber, wenn Darmstadt da nicht gegen Paderborn, also die spielen am letzten Spieltag zu Hause gegen Paderborn, sondern wenn sie gegen Elversberg spielen würden. Das fände ich irgendwie interessanter, dass die sich die Punkte wegnehmen. Aber du kannst ja an einem Spieltag dann schon immer einen ordentlichen Schritt machen, weil du weißt, entweder sammeln beide nur einen Punkt oder einer von beiden, du kannst dich von beiden absetzen, gemäß dem Fall, du gewinnst. Also das finde ich gar nicht so verkehrt.
Genau, also das ist der große Vorteil. Der große Nachteil ist, du hast natürlich weniger Möglichkeiten, direkten Konkurrenten Punkte abzunehmen, aber hast natürlich auch weniger Möglichkeiten, gegen direkte Konkurrenten Punkte zu verlieren und dann selber ins Hintertreffen.
Schalke spielt doch in Elversberg und in Paderborn. Das ist halt, also das sind, wenn man die ähnlich, das müsste genauso funktionieren wie in Darmstadt.
Ja, also prinzipiell muss man sagen, man hat jetzt gegen Hannover ein gutes Spiel gemacht, man hat in Darmstadt ein gutes Spiel gemacht. Ich sehe nicht, warum man sich jetzt in Paderborn und in Elversberg fürchten sollte. Da werden die da hinfahren, im optimaler Fall in Bestbesetzung. Mal sehen, was mit Verletzungen oder Sperren oder so ist, aber und dann werden die da so auftreten und da habe ich auch relativ wenig Zweifel, dass die da, ob die dann gewinnen oder unentschieden spielen, weiß ich nicht, aber dass die da trotzdem eine gute Leistung zeigen werden, weil ich finde, dieses Selbstverständnis, das Schalke aktuell an Tag hat, das wird ja nicht verloren gehen, wenn man da beim 4. oder 3. oder 2. spielt. Also von daher, ja, schauen wir mal, wie es dann am Ende kommt und ja, schauen wir mal, was die Woche jetzt bringt. Wir sind nämlich am Ende der Folge, Dirk. Hast du noch was zu ergänzen?
Nee, habe ich nicht. Also, ich freue mich. Ich freue mich jetzt auch auf ein bisschen Länderspielpause.
Ja, ich habe jetzt ja, werde jetzt heute noch das hier cutten und dann habe ich noch ein bisschen Resturlaub. Meine Eltern holen mich ab, ich kann ja leider nicht selber Auto fahren und werde jetzt auch noch ein bisschen durchatmen und dann nächsten Montag hören wir uns dann ja schon wieder. Wahrscheinlich noch nicht mit Tillmann, das wird wahrscheinlich nicht nächste Woche klappen, aber wie gesagt, die Wochen drauf, da geben wir euch noch Bescheid. Und ja, wenn es dann sonst nichts gibt, Dirk, dann würde ich sagen, danke fürs
für schöne den Podcast Woche heute. Euch allen.
Und genau, macht's gut und tschö.
Schalker Markt, der S04 Podcast von Sky Sport.